Bienvenue. Welcome, willkommen zur Sendung Grenzenlos. Einige unserer Themen heute zur Unterstützung der Forderung Frontex abschaffen, drei Beiträge. Frontex ist seit 1990 verantwortlich für über 40.000 Tote durch die Abschottung. Verantwortlich sind die europäischen und deutschen Regierungen. Drei Beiträge dazu. Dann ein Beitrag gegen Aufrüstung und weitere Kriegseinsätze. Ein Beitrag zum von der Regierung durch Kapitalkonzerninteressen verwässerten, entschärften Lieferkettengesetz. Ein Beitrag vom Bündnis Gerechter Welthandel in Mannheim. Aber zuerst eine Widmung, eine Nachruf, eine Ehrung von Esther Bedrano. Dann habe ich Gäste hier. Gäste ist eigentlich das falsche Wort. Mitarbeiter, mehr oder weniger ständige Mitarbeiter. Hau und Allah. Hau hat einige Themen. Allah wird berichten. Vom Hungerstreik der Sans-Papier und weitere Termine.
Nur darum, überschritten zu werden. Und plötzlich gehen sie auf, tausend Lichter wie Kerzen, wie ein Mittel gegen Risse im Herzen, wenn ihr euch einig seid. Diese Ruhe, dieser Frieden, diese Leichtigkeit, das alles kannst du haben, wenn die Mauer fällt. Vorausgesetzt, du zerstörst die Mauer selbst. Komm, mein Freund, wir denken groß, lass die Grenzen los. Geh dahin und heb die Wände hoch. Diese Mauern sind schon einsturzgefährdet, so dass dein Glück nur einen Steinwurf entfernt ist. Es stört nur dieser graue Schmutzfleck. Die Mauer muss weg, ha, ist so. Alles, was du fühlst, alles, was du
Esther Bejarano, geborene Löwy, wurde am 15. Dezember 1924 im Saarland geboren. Ihr Vater Rudolf Löwy ist Lehrer und Kantor der örtlichen jüdischen Gemeinde, die Mutter Margarete Löwy ebenfalls Lehrerin. Als jüngstes von vier Kindern erfährt sie schon früh eine musikalische Erziehung. Sie lernt Klavier und singt. Ihre Kindheit beschreibt Bejarano als unbeschwert.
Ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit, weil wir auch zu Hause sehr viel Musik gemacht haben. Und meine Mutter hatte auch eine wunderschöne Stimme. Mein Vater hatte eine herrliche Stimme, ja, hat sehr gut gesungen und war ein wunderbarer Oberkantor.
Zwar wächst Bejarano in einem koscheren Haushalt auf, dennoch beschreibt sie ihre Beziehung zur Religion als wenig ausgeprägt. Weltoffen, liberal und gutbürgerlich sei ihre Familie gewesen. Den größten Einfluss auf ihr Heranwachsen spielte in ihrem Leben die Musik. Im Gegensatz zum Rest Deutschlands erreichte das Nazi-Regime das Saarland nicht 1933, sondern erst nach der Abstimmung zur Wiedereingliederung des Saarlandes. Ab 1935 bereiteten sich andere Mitglieder der jüdischen Gemeinde kurzerhand auf die Auswanderung vor. Die Löwis bewegen nicht zuletzt die finanziellen Mittel zum Verbleib in Nazi-Deutschland.
Mein Vater war ein deutscher Patriot. Mhm. Er hat im Krieg gekämpft, im Ersten Weltkrieg, 4 Jahre. Und er war davon überzeugt, dass man seiner Familie nichts antun könnte, weil er ja für Deutschland gekämpft. Ja, und er war 50% kriegsbeschädigt.
Die schrumpfende Gemeinde zwingt die Familie 1936 zu einem Umzug ins bayerische Ulm. Nach der Reichspogromnacht 1938 verliert die Familie endgültig die Hoffnung auf eine Besserung der politischen Lage. Auswanderungsversuche der Löwis scheitern zunächst an mangelnden finanziellen Mitteln und im weiteren Verlauf am Beginn des Krieges im Jahre 1941. Lediglich die beiden älteren Geschwister können Deutschland verlassen und sich in den USA und Palästina in Sicherheit bringen. Esther Löwy, die zum damaligen Zeitpunkt getrennt von ihren Eltern in Berlin lebt, ist als Zwangsarbeiterin für die Flörop AG tätig. Während ihre Eltern sowie ihre in Deutschland verbliebene Schwester 1941 und 1942 von den Nazis ermordet werden, wird auch Esther im April 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Als die ebenfalls inhaftierte Dirigentin Sofia Tschaikowska Musikerin für das neu gegründete Frauenorchester sucht, nutzt Esther Löwy ihre Chance.
Und nun kam ich in diesen Block zurück und die Blockältesten sagten gleich zu mir, hier ist jemand, der möchte gerne wissen, ob du ein Instrument spielst. Und da stand eine Frau und die Frau hieß Tschaikowska. Sie war eine Polin und sie war Musiklehrerin. Und sie hat den Auftrag bekommen von der SS, ein Orchester zu gründen, ein Mädchenorchester in Birkenau. Und sie hat das also versucht. Sie hat dann ist von Block zu Block gegangen und hat gesucht nach irgendwelchen Musikerinnen oder irgendwelchen Leuten, die eben ein Instrument spielen können. Sie fragte mich, ich sagte ihr, ich kann Klavier spielen. Daraufhin sagte sie, also ein Klavier haben wir nicht, aber wenn du Akkordeon spielen kannst, dann kann ich dich ja mal prüfen und da werden wir sehen, ob du in diesem Orchester sein kannst oder nicht.
An diesem Tag hält Esther Löwy zum ersten Mal in ihrem Leben ein Akkordeon in der Hand. Die musikalische Vorerfahrung ermöglichte ihr in kürzester Zeit das Spielen des Instrumentes. Kurzerhand wird sie Teil des Auschwitzer Mädchenorchesters. Das Orchester muss unter anderem zum täglichen Marsch der Arbeitskolonnen durch das Lagertor sowie neu ankommenden Inhaftierten spielen. Für Esther Löwy bedeutet dies Verschonung von der Zwangsarbeit sowie eine bessere Versorgung mit Essen und Kleidung. Nach einer Verlegung ins KZ Ravensbrück nahm Löwy zu Ende des Krieges an den berüchtigten Todesmärschen teil. Von Ravensbrück ging es in Richtung des KZ-Außenlagers Malchow, wo ihr schlussendlich die Flucht gelingt. Am 3. Mai 1945 erlebt sie in Lübz die Befreiung durch US-amerikanische Truppen.
Und nun sind wir aber durch, wir sieben Mädchen sind wir durch den Wald gegangen. Und plötzlich haben wir gehört, da schreien irgendwelche, irgendjemand schreit da, stop, don't move. Ja? Wir sind dann sofort stehen geblieben. Und dann kamen zwei amerikanische Soldaten an. Ja? Das war aber nicht in dieser amerikanischen Zone, sondern das war in der russischen Zone. Ja? Die sind angekommen und da haben sie gefragt, wer seid ihr und so weiter. Wir haben ihnen unsere Nummer auf dem linken Arm gezeigt, da wussten sie schon Bescheid. Und dann haben sie gesagt, ja, also hier könnt ihr nicht, in diesem Wald könnt ihr nicht rumlaufen, weil die Nazis, die kämpfen immer noch und die schießen auf jeden, den sie sehen. Ja, also ihr müsst wieder raus aus diesem Wald. Ne? Und dann haben die beiden zu uns gesagt, also geht mal hinter uns her. Ja? Dann sind wir hinter ihnen hergegangen und sie haben uns dann auf den amerikanischen Sektor gebracht.
Nach dem Krieg lebt Löwy zunächst in Israel. Erst in den 1960er Jahren zieht es sie gemeinsam mit ihrem Mann Nissim Bejarano und den Kindern Edna und Joram zurück nach Deutschland. In Hamburg eröffnet sie eine kleine Boutique, ihr Mann arbeitet als Feinmechaniker. Die Rückkehr in ihre Heimat lässt auch ihr aktivistisches Bewusstsein erstarken, woraufhin sie der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, dem Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, beitritt. In den folgenden Jahrzehnten engagiert sich Bejarano als überzeugte Kommunistin und Antifaschistin für eine gerechte und gleiche Gesellschaft und erhält zahlreiche Auszeichnungen.
Schaut in unsere Augen und seht die Entschlossenheit. Hört unseren Protest, unsere Gesänge, die Sehnsucht nach Menschlichkeit. Das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten.
Zusammen mit ihrem Sohn Joram und ihrer Tochter Edna sang sie jüdische und antifaschistische Lieder. Zuletzt tourten sie mit der Kölner Hip-Hop-Band Microphone Mafia durch Deutschland. Regelmäßig berichtete sie über die Zeit des Nationalsozialismus und warnte vor einem erneuten Erstarken rechter Bewegungen in Deutschland.
Es ist meine Rache, dass ich in die Schulen gehe, ja? Dass ich den Menschen erzähle, was damals geschah, damit nie wieder so etwas passieren kann.
In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2021 stirbt Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren in Hamburg. Sie hat ihr Leben dem Kampf gegen das Vergessen und das Wiedererstarken des Rechtsextremismus gewidmet. Zuletzt hatte Esther Bejarano eine Petition initiiert, die von über 150.000 Menschen unterzeichnet wurde. Darin heißt es, der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Ihre klare, mutige und aufrechte Stimme wollen wir an dieser Stelle noch einmal hören.
Wir erinnern, um zu verändern, um unsere Demokratie zu bewahren. Der Schlüssel dazu ist für mich die Jugend. Die müssen wir gewinnen. Ihr seid nicht schuldig für das, was damals geschehen ist, sage ich. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts von dieser Geschichte wissen wollt.
So, nun steigen wir direkt ein in die drei Beiträge zur Unterstützung der Forderung Auflösung der verbrecherisch agierenden Abschottungsorganisation Frontex.
Speakerin, und ich schiebe mal ein, je strikter sich jetzt die beiden Sprecherinnen noch an die Zeitbegrenzung halten, desto mehr Chance haben wir dann auch noch alle Menschen, nicht alle, aber viele, Wortmeldungen zu Wort kommen zu lassen. Als nächstes begrüße ich Özlem Demirel. Sie ist Europaabgeordnete ebenfalls zur Delegation der Linken und Mitglied im oder sogar Vizepräsidentin im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung und im Ausschuss für Beschäftigung und Soziales und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Und diese Ausschussmitgliedschaften weisen schon darauf hin, dass es wahrscheinlich in dem Statement stark auch um das Thema Militarisierung oder Entmilitarisierung der Grenzpolitiken gehen wird. Du hast das Wort.
Ja, Jule, du hast recht. Tatsächlich sitze ich nicht wie die anderen Kollegen im Innenausschuss und bin damit nicht unmittelbar mit der Frage Frontex als Frontex und die Migrationspolitik der Europäischen Union beschäftigt. Aber ich bin doch auch als jemand, die mit der Frage der Aufrüstungspolitik im globalen Kontext, aber auch im europäischen Kontext arbeitet, sehr viel mit der Frage von Frontex beschäftigt. Und wenn man mich fragt, ganz grob, was ist die Alternative, die die Linke vorschlägt zum Thema Frontex, zu den sogenannten Problemlagen, die wir im Moment erleben mit dem Thema mit Bezug auf Flucht, dann sage ich, die Alternative ist natürlich Demilitarisierung. Das bezieht sich auf mehrerlei Bereiche. Das bezieht sich auf die Demilitarisierung des Grenzregimes. Denn tatsächlich erleben wir, dass Frontex im Moment militärische Technologie anwendet oder das europäische Grenzregime mit militärischer Technologie ausgerüstet und aufgerüstet agiert gegen Geflüchtete. Das ist das eine. Das andere ist aber auch Demilitarisierung in der Außenpolitik der Europäischen Union und auch in der Entwicklungspolitik der Europäischen Union. Wir haben Instrumente in der EU, die beispielsweise nachbarschaftliche Arbeit entwickeln. Ich war beim Thema stehen geblieben, der Entwicklungshilfepolitik der Europäischen Union. Wir erleben, dass die Europäische Union in den vergangenen Jahren ihre Entwicklungshilfepolitik auch an Migrationsabwehr knüpft und mit Regimen zusammenarbeitet. Und wir erleben sogar, dass mit NDICI und der sogenannten Friedensfazilität die Außenpolitik der Europäischen Union und Entwicklungshilfepolitik der Europäischen Union sogar die militärische Auf- und Ausrüstung von Drittstaaten mit beinhaltet. Das heißt, Entwicklungshilfepolitik von Europa in afrikanische Staaten kann sein, dass beispielsweise auch in durchaus fragwürdigen Regionen, in denen Regime herrschen, durchaus militärische Zusammenarbeit und Kooperation vorangebracht wird. Und es kann sogar bis dahin laufen, dass Waffen geliefert werden in diese Regionen über das Thema der sogenannten Friedensfazilität. Dass das abzulehnen ist, ist selbstverständlich. Wenn wir darüber reden, wie damit umzugehen ist, dass Menschen gezwungen sind zu fliehen, dann muss es für uns auch lauten, dass wir Ungleichheiten natürlich auch im globalen Kontext abbauen müssen. Und da ist natürlich auch die Europäische Union und insbesondere die Wirtschafts- und Handelspolitik der Europäischen Union gefragt. Denn natürlich will kein Mensch und auch niemand in der Linken, dass Menschen überhaupt gezwungen sind zu fliehen. Aber wir stellen fest, Menschen sind eben gezwungen zu fliehen aus mehrerlei Gründen. Das eine ist Krieg, da ist die Europäische Union aber Vize-Weltmeisterin in Waffenexporten. Das sollte man stoppen. Dann könnte man dazu beitragen, dass weniger Menschen gezwungen sind zu fliehen. Das zweite ist die Handelspolitik der Europäischen Union, die auch vom Kopf auf die Füße gestellt werden müsste. Und das dritte ist natürlich auch, wenn wir über den Klimawandel sprechen, sprechen wir auch darüber, dass Menschen gerade insbesondere im globalen Süden sehr, sehr vehemente Folgen des Klimawandels spüren und dadurch auch ihre Existenzen, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich, verlieren. Es ist perfide. Es ist perfide und so muss ich das sagen. Denn auf der einen Seite, wie gesagt, sind Waffen ein Mittel, was zu Leid in aller Welt beiträgt, Kriege schürt und ähnliches. Die Militärindustrie, die Rüstungsindustrie verdient an diesen Waffenexporten. Auf der einen Seite, Menschen sind dadurch gezwungen zu fliehen. Und auf der anderen Seite verdient die Rüstungsindustrie dabei, wie gerade die militärische Technologie ausgebaut wird und aufgebaut wird im Grenzregime von Frontex. Und das muss man ganz klar sagen. Frontex hat mit verschiedenen Verordnungen die Möglichkeit, verschiedene Geräte zu beschaffen, wie beispielsweise Flugzeuge, Drohnen, Schiffe und ähnliches. Frontex konzentrierte sich in den letzten Jahren vor allen Dingen darauf, Drohnenüberwachung und die Luftüberwachung auszubauen und mit dieser Luftüberwachung Kooperation zu stärken, wie mit der libyschen Küstenwache, eine Küstenwache, die sehr, sehr fragwürdig ist und zusammenarbeitet mit Milizen und deshalb auch nochmal der Verweis darauf, was wir fordern, sind statt Drohnenüberwachungen, die zur Migrationsabwehr verwendet werden, wenn Luftüberwachung, dann zur Rettung von Menschen. Vor allen Dingen aber sagen wir, statt Drohnen brauchen wir Rettungsschiffe. Diese Rettungsschiffe hat die Fischereiagentur der Europäischen Union beispielsweise, aber sie werden nicht eingesetzt. Stattdessen gibt es zivile Seenotrettung. Es gibt Studien, die auch ich veröffentlicht habt in dem Zusammenhang, was die Drohnentechnologie angeht. Gestern erst mit Matthias Monroy zusammen, wer sich genau über diese Mechanismen, wie Frontex sich hier aufstellt im Militarisierungsbereich, informieren möchte, kann die Studie sich angucken. Und demnächst wird auch meine Fraktion, werde ich mit der Fraktion zusammen noch die Frage in einer Studie bearbeiten, wer überhaupt verdient von dem Grenzregime, welche Rüstungsindustrie, also welche Unternehmen verdienen von dem Grenzregime. Und ich glaube, das sind auch wichtige Erkenntnisse, denn wenn wir über das Thema Flucht und Migration sprechen, wenn wir über Seenotrettung sprechen, dann müssen wir genau auch die Unternehmen benennen, die gerade davon profitieren, dass Menschen sterben im Mittelmeer und das kann so nicht weitergehen. Noch zwei letzte Anmerkungen meinerseits. Frontex als Agentur ist nicht kontrollierbar. Ich habe viele Anfragen in dem Bereich gestellt und immer wenn ich die Kommission meine Anfragen gestellt habe, war die erste Antwort, die ich von der Kommission bekommen habe, diese Frage ist Frontex untergeordnet, also leiten wir diese Frage weiter an Frontex. Was heißt das? Die Kommission ist nicht direkt sozusagen befugt für Frontex. Frontex ist eigenständig und durch diese Eigenständigkeit haben wir auch die Diskussion, dass im Moment über Herrn Legiri diskutiert wird, dass er ja internationales Recht und Menschenrechte verletzt. In der Tat, Herr Legiri ist eine fragwürdige Person, aber ich finde doch, dass politische Zuständigkeiten klar sein müssen in der Europäischen Union und deshalb muss auch die politische Verantwortung bei der politischen Instanz liegen, bei der Kommission liegen und ein Parlament muss dieses kontrollieren können und deshalb ist eine Agenturvariante genau die falsche Variante. Gut, zum Schluss noch meinerseits. Ich kämpfe für eine Welt, in der niemand fliehen muss, gezwungen ist zu fliehen und jeder sich frei bewegen kann. Wenn ich für diese Welt kämpfe, heißt das für mich natürlich auch, dass ich darüber reden muss, was der Kapitalismus für Ungleichheiten in der Welt erzeugt und ähnliches. Wenn wir eine andere Migrationspolitik fordern als Linke, dann fordern wir eine solidarische Migrationspolitik, die solidarisch ist unter den Mitgliedstaaten und gegenüber den Geflüchteten. Wir brauchen legale Fluchtwege statt sozusagen Geflüchtete zu kriminalisieren, müssen wir ihnen ihr Recht, einen Asylantrag stellen zu können, gewähren. Und vor allen Dingen müssen wir Städte, Kommunen, Gemeinden und Länder, die bereit sind, Menschen aufzunehmen, finanziell ausstatten. Wir müssen sie finanziell ausstatten, dass sie die Geflüchteten gut unterbringen können. Wir müssen sie aber auch finanziell ausstatten, um Integrationspolitik voranzubringen, damit nicht die Rechten immer stärker werden in der Europäischen Union. Denn auch das erleben wir, dass dann rassistische und faschistische Kräfte, rechte und rechtsradikale Kräfte anfangen, alteingesessene Menschen gegen Neueinkömmlinge auszuspielen. Und das können sie, weil wir auch eine soziale Schieflage in der Europäischen Union selber haben. Und auch deshalb brauchen wir hierfür eine soziale Politik.
Herzlichen Dank, Özlem. Da war viel drin. Du hast auch ganz dezidiert gesagt, wenn man über globale Bewegungsfreiheit, über Freizügigkeit spricht, muss man natürlich auch über soziale Politiken, über Demilitarisierung, Klimagerechtigkeit und so weiter sprechen. Also es ist eigentlich ein buntes Mosaik an Politik.
Herr Kopp, Sie sind verantwortlich für die Pressearbeit im europäischen Kontext sowie für die europaweite Vernetzung von Pro-Asyl mit Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen. Wie lautet Ihr Urteil, beziehungsweise wie haben Sie als NGO in Bezug auf Frontex in den letzten Monaten gearbeitet? The floor is yours.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Pro Asyl, meine Organisation, kämpft seit 1999 für ein gemeinsames europäisches Asylrecht und nicht nur seit ein paar Monaten, sondern seit 2007 dokumentieren wir gemeinsam mit Kolleginnen aus Griechenland und anderswo Pushbacks. Damals hat man noch gar nicht Pushbacks gesagt, aber es war die Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips. Heute machen wir Frontex im Prozess und damit stellvertretend eigentlich für die europäische Flüchtlingsabwehr, weil aktuell, das wurde mehrfach gesagt, das Asylrecht, der Schutz vor Zurückweisung, also der Schutz vor Pushbacks, die Menschenwürde und auch das Recht auf Leben stehen eben gerade an diesen europäischen Grenzen zur Disposition. Kurz vor dem 70. Geburtstag der Genfer Flüchtlingskonvention ist diese so unter Beschuss, dass ihre zentralen Pfeiler im Namen Europas verletzt oder gar zerstört werden. Im Schatten der Pandemie gab es knapp 40.000 illegale Pushbacks an den europäischen Außengrenzen. Über 15.000 Bootsflüchtlinge wurden zwangsweise in die Folterlager Libyens zurückgebracht. Und es wurde mehrfach auch von Martin am Anfang gesagt, Frontex ist ein zentrales Werkzeug der EU bei der Abwehr. Maria hat nochmal klar gemacht, dass das Asylrecht in Griechenland aktuell durch die Regelung, die Türkei sei ein sicheres Drittland für 5 zentrale Staaten, quasi abgeschafft wird oder abgeschafft wurde. Ich will nur einen Aspekt noch erwähnen, der uns allen bewusst ist, aber es war die EU-Kommissionspräsidentin, die im März 2020 Griechenland sozusagen carte blanche gegeben hat für Gewalt gegen Flüchtlinge und Pushbacks bei ihrem Besuch im Evros, als sie von Asbida, dem Schild Europas, ihr seid das Schild Europas, gesprochen hat. Zum Ergebnis des Tribunals. Frontex ist schuldig, das haben wir mehrfach gehört, Pushbacks, Gewalt an den Land- und Seegrenzen finden statt, und zwar seit Jahren systematisch. Und es finden Pushbacks und Gewalt, unmenschliche Behandlung bis hin zur Folter, das hat die Kollegin Milena auch dargelegt, finden an den Europas Grenzen statt. Frontex spielt dabei immer die Unschuld aus Warschau, hat aber dabei, das wurde auch mehrfach klar gemacht, ein volles Lagebild, bekommt quasi in Echtzeit zum Teil alles mit. Von daher gibt es eine fortlaufende Komplizenschaft von Frontex und zum Teil, das hat Clara eben nochmal verdeutlicht, eine aktive Beteiligung bei Menschenrechtsverletzungen. Frontex ist schuldig im Zusammenhang mit den Pullbacks, den sogenannten Pullbacks, zurück in libysche Folterlager. Frontex betreibt de facto eine tödliche Kollaboration mit der sogenannten libyschen Küstenwache, was eher ein Zusammenschluss von kriminellen Milizionären ist. Amnesty International hat in dem Kontext davon gesprochen, dass Frontex der Game Changer ist bei den Pullbacks nach Libyen. Sie werden immer effizienter. Glauben wir an die Reformierbarkeit von Frontex, sagen wir eher nein, weil der Frontex-Konstruktionsfehler im Menschenrechtsbereich von Beginn an da war. Es ist kein Zufall, dass es so dysfunktional ist, sondern es ist politisch gewollt. Frontex wird größer, mächtiger, aber die interne und die externe Kontrolle ist nicht existent. Um das zu beenden, müssen wir quasi den Systemfehler, müssen wir eine Reset-Taste drücken und eine Neuausrichtung praktisch oder einen völligen Umbau von Frontex favorisieren, was aktuell nicht im Angebot ist, weil Frontex immer noch das Lieblingskind der Innenminister ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, ich will es gerade noch sagen, was könnte man mit einer notwendigen, massiven Kürzung des Frontex-Budgets machen, realpolitisch? Das ist zum einen, könnte man eine Abschottungskonversion machen hin zu einem europäischen Seenotrettungsdienst, um das Massensterben zu beenden. Und das Zweite hat Clara auch schon beschrieben, wir bräuchten einen robusten Mechanismus an den europäischen Außengrenzen, der Zähne hat und praktisch diese Menschenrechtsverletzungen aufklärt und vor Gericht bringt und vor allem Menschenrechtsverletzungen verhindert. Das wäre ein Gegenentwurf zu Frontex, eine starke Allianz für die Menschenrechte und würde vor allem Gerechtigkeit für die Opfer bedeuten. Und darum geht es uns aktuell und dazu der letzte Gedanke. Wir versuchen die Menschenrechte, die Flüchtlingsrechte, die Menschenwürde gemeinsam mit vielen zu verteidigen, die Rechtsstaatlichkeit, das Recht auf Leben. Das sind eigentlich Werte, die dieses Projekt Europa ausmachten. Aber heute müssen wir diese Werte verteidigen gegen Brüsseler Pläne, die im Pakt sozusagen aus Europa ein Ort der Haft und Flüchtlingslager machen will. Wir müssen es verteidigen gegen die Mehrheit der Mitglieder, die Pushbacks und das Tausendfache sterben lassen, billigen in Kauf nehmen und diese Agentur Frontex repräsentiert alles. Und von daher, Frontex ist schuldig. Danke.
Vielen Dank. Auch dein Urteil war ja sehr eindeutig.
I will directly hand over to our next speaker, Milena. Please, you have the word. Thank you.
Thank you, and thank you for having me here today. As you said, my name is Milena Zajovic, and I'm representing Border Violence Monitoring Network, which is a network of 15 organizations that collect the testimonies of over 12,000 victims of pushbacks in the past 4 years. Most of them are published in this Black Book of Pushbacks, which is a 1,500-page thick archive of evidence presented in the European Parliament, in Bundestag, to the Commission and other relevant institutions. And some of the cases from this book were also shared with Frontex officials in cases where their officers were clearly recognized. And for us working in the border areas, it is perfectly clear that Frontex officers are systematically providing support to the authorities that are perpetrating pushbacks in the Balkan route, spanning from Turkey to Croatia. And they're providing this support either through aerial surveillance, such as in Croatia or in the Aegean Sea, or by coordinating large-scale fingerprinting operations like we have now in Bosnia, or by direct presence in the border camps. And while they might not be directly doing pushbacks themselves, Frontex is helping and enabling this illegal practice. It is also providing joint trainings for officers of pushback perpetrating countries. For example, in the past years, they provided police dog trainings, after which we have recorded a surge of dog bites during pushbacks from Croatia. I am based in Croatia, and for us, the most concerning part of Frontex operations that are unfortunately still a bit obscure is the Frontex plane that has been overseeing our borders since 2018. According to information released by Croatian authorities, the plane is live feeding the footage to Frontex operational center in Warsaw, but also directly to Croatian authorities, including the notorious Cetingrad police station, which is in the middle of the pushback zone near Bosnian border. Frontex openly says, I quote, the Croatian authorities are swiftly notified of the detection and an operational response on the ground follows. I brought a few videos today and I will show you one example of such response. The video ends, demonstration of the material that we have collected and of the evidence that the Frontex still claims is non-existent. So this is from a very recent case of pushbacks from Albania. As you can see, people who have been put in a car and pushed back have actually recorded photos of Frontex police cars of officers who have been intercepting them or interviewing them. There is also a video of a conversation that I will play to you now. This is one of the victims that I think it's interesting to hear. We have received, I would say, a dozen videos from this person, and we have shared it all with the Frontex scrutiny group and with Frontex itself. So our accusations, in short, are fundamental rights violations, including violating the prohibition of non-refoulement, disregard of the right to asylum, as stipulated in the Article 18 of the Charter of Fundamental Rights, aiding or abetting torture and inhumane and degrading treatment, if not even perpetrating it themselves, aiding and abetting in crimes against the right to life as people die during pushbacks, and finally, aiding and abetting or even perpetrating in forced disappearances, in many cases of missing migrants. The victims so far provided enough evidence to substantiate our accusations. Many of them were shared with Frontex. And now it is up to EU officials to ensure that this impunity ends. Thank you.
Thank you very much, Milena. Please, I would like to encourage you, if you have any any papers, you are doing regular reports. If you have any papers that you want to shed light on, please feel free to put them in the chat so that the participants and the audience can check them out.
Was?
So das waren die drei Beiträge zur Unterstützung der Forderung Frontex auflösen von Özlem Alev Demirel, die The Left im Europaparlament, Europaparlamentsabgeordnete Karl Kopp von Pro Asyl und Milena Zajovic von der Organisation Border Violence Monitoring. Das heißt, eine Organisation, die Gewaltpolizei und Grenzpolizei Gewalttaten an den Grenzen beobachtet. So, nach ein paar Takten Musik geht's weiter mit den Berichten und Stellungnahmen von Alaa und Hau. Bob Dylan.
Hey, what do you got for me, but I know that you know. All the things that I'm a-saying and many times more. I'm a-singing you yeah, this song, but I can't sing enough.
So, nun möchte ich Alaa und Hau das Wort geben.
Hallo. Ja, ich möchte zwei Sachen, also berichtet ans über das 500 Sans-Papier in Brüssel, in Belgien, in Ungarn seit 54 Tagen angetreten sind mit der Forderung Papier pour tous, das heißt Papier für alle und das Recht dort auch zu bleiben. Und ihre Message zum Beispiel sagen sie, wir sind nicht in Ungarn angetreten, um Selbstmord zu begehen oder aus Masochismus, sondern um besser zu leben, so lautet ja auch ihre Message. Also sie fordert eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis für alle. Gestern in Brüssel war am Hauptbahnhof circa 500 Leute, die da auch demonstriert haben und die Forderung zu bekräftigen und zu unterstützen. Die verschiedenen Behörden haben die Situation selbst geschaffen, sagen die auch, die Sans-Papier. Sie haben diese Menschen in die Illegalität gedrängt, indem sie eine Reihe von aufeinanderfolgenden Reformen verabschiedet haben, die jedes Mal die Möglichkeit, einen Aufenthalt, Genehmigung zu erhalten, eingeschränkt haben. Einige dieser Menschen leben und arbeiten schon seit mehr als 10 Jahren oder 30 Jahren in Belgien. Immer noch haben sie keine Papiere. Die Situation ist sehr ernst. Die Sans-Papier dort verteidigen sie selbst und wollen ab Montag leider nicht nur Ungarnstreik weiterführen, sondern auch in Durchstreik antreten. Also wir appelliert die Menschen, die da hier uns zuhören, wenn sie das etwas unterstützen wollen, sollen sie bei Facebook unter USPR Brüssel, das ist die Union des Sans-Papiers und Migranten, und dann gibt genug Informationen sogar auch in Englisch. Das sind die Informationen, was ich bringen wollte. Das Zweite ist natürlich die Information, das geht weiter mit der Fall Uri Jallo. Die Bundesverfassungsgericht hier hat der Fall, wie gesagt, noch nicht fertig gemacht oder gebracht, was für uns eine Lüge ist. Aber sagen Sie das extra. Und wir sind noch auf der Wartens. Dann habe ich ein paar Termine. Der erste Termin, der sehr wichtig ist, das sind der 6. und 7. Oktober in Montpellier. Da treffen sie France-Afrique, das heißt Macron, die herrschende Regierung, Vertreter Afrikas, die pro-Franzose sind. Treffen sie sich dort, aber am 6. und 7. Oktober wird auch die ganze internationale Sans-Papier und Migranten dabei sein. Und wollen wir dort auch eine Gegendemonstration oder Gegenworkshop auch machen und auch ein Gegenforum. Also ihr seid alle eingeladen, wenn Sie Lust haben, also da hinzukommen. dann am 5. und 6. November ist in Berlin wieder die internationale Konferenz für der Fallo Rigiallo, aber nicht nur für der Fallo Rigiallo, sondern für die anderen Fälle, die auch in Deutschland stattgefunden haben, wo also Migranten und auch andere Menschen, die von der Polizei Gewalt gestorben sind. Also diese Konferenz wird auch gegen die Polizei Gewalt und Polizeibrutalität. Und dort wird auch gesprochen, wie können wir Europa, europäische, weit etwas zusammen schließen und etwas unternehmen. Das war mein Kontakt. Danke.
Vielleicht zur Ergänzung zu dem, was Alain zum Schluss gesagt hat, gibt es ja die Webseite und die Initiative Death in Custody. Über 180 Menschen zu Tode gekommen in Polizeigewahrsam oder durch Polizeigewalt. In die Solidarität mit den steigenden Sans-Papier in Brüssel möchte ich an der Stelle noch dadurch unterstützen. Es gibt hier von der Seebrücke, auf der zentralen Seite der Seebrücke, eine Erklärung Solidarität mit den steigenden Sans-Papier-Aktivistinnen. Seit fast zwei Monaten sind über 450 ohne Papier in Brüssel im Hungerstreik, um gegen die Migrationspolitik von Belgien zu protestieren. Denn Belgien verwehrt ihnen ihre Menschenrechte. Trotz dass diese Menschen seit Jahren in Belgien leben und unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, erhalten sie weder Arbeitserlaubnis noch Aufenthaltstitel. Hierdurch werden sie von Krankenversicherung, Mindestlohn, Rente, Zugang zum Wohnungsmarkt, Bildung, Bewegungsfreiheit und sozialer Sicherheit ausgeschlossen. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben in Würde. Gerade diejenigen, die alltäglichen Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind und aus ihren Heimatländern geflohen sind, dürfen nicht mit permanenten Existenzängsten konfrontiert werden. Die Sans-Papier-Aktivistinnen haben eine ganz klare und schlichte Forderung. Sie wollen, dass ihre Existenz anerkannt wird. Sie riskieren mit dem letzten Mittel des Protests ihres Lebens, um die sofortige Regularisierung aller Protestierenden und eine Reform des belgischen Migrationsgesetzes und Prozesses zu fordern. Es gibt zurzeit keine klaren Kriterien zur Legalisierung und die Entscheidungen sind willkürlich, abhängig von jeweiligen Sachbearbeiterinnen der entsprechenden Behörden. Hierbei wird die mentale Gesundheit der Menschen vollkommen außer Acht gelassen. Jetzt befinden sich viele der Sans-Papier-Aktivistinnen in einer lebensbedrohlichen Situation, doch die belgische Regierung reagiert noch immer nicht. Wir wollen unsere Solidarität mit den Sans-Papier-Aktivistinnen zeigen und Druck auf die belgische Regierung ausüben. Am Montag, also morgen, ziehen wir in ganz Deutschland vor belgische Konsulate und senden eine klare Botschaft an die belgische Regierung. Gebt den Menschen endlich Aufenthaltstitel, erteilt ihnen sofortige Arbeitserlaubnis und einen fairen Zugang zum Arbeitsmarkt. Richtet eine unabhängige Beratungskommission für beständige und eindeutige Kriterien ein. Zeigt euch solidarisch mit den Streikenden in Brüssel, postet Bilder der Solidarität auf euren Social-Media-Kanälen und startet Aktionen, denn das ist kein belgisches Problem. Es ist ein europäisches Problem. Europäische Staaten haben gemeinsam ein System geschaffen, das tausende Menschen zwingt, ohne legale Möglichkeiten in Europa zu leben und zu arbeiten. Solidarität mit Sans-Papier, Papier für alle. Das war die unterstützende Erklärung der Organisation Seebrücke. Und an der Stelle, denke ich, passend kann Mensch auch gleich ansagen, dass Anfang August, soviel ich weiß, am 6. August ist die nächste bundesweite Aktion der Seebrückenorganisationen. Soweit zu diesem Thema. Jetzt erstmal ein paar Takte Musik und dann hat Hau das Wort.
Vous parlez de la paix, en même temps vous armez tous les acteurs dans les guerres hypocrites. Arrêtez de parler, arrêtez de les armer. Vous parlez de la paix, en même temps vous armez tous les acteurs dans les guerres hypocrites.
Oui, Saru. Anfangs wollte ich noch sagen, gestern war eine Aktion von Antifaschisten des OAT in Mannheim und auch aus anderen, ich glaube Heidelberg auch. Es ging in Ludwigshafen gegen die AfD, die wollten da einen Stand machen. Das kam aber nicht zustande, es waren genug Gegendemonstranten da. Also erfolgreiche Aktion und kurz davor war noch ein Gedenken an Esther Bejarano, da habt ihr ja eben schon mehr dazu gehört. Okay, jetzt wollte ich was zum Rassismus sagen und seinen vielfältigen Formen. Das ist immer noch mein Hauptthema. Und ich habe jetzt bei der Vorbereitung zur heutigen Sendung, habe ich mal wieder in meinen Zeitschriften, Zeitungen geblättert, im AK. Und da in der Nummer 664, 20. Oktober 2020, da war ein größeres Teil, also mehrere Seiten, zu Brandanschlägen, zu rassistischen Brandanschlägen in neuerer Zeit. Und wie auch, was wichtig ist, der Zusammenhang von diesen rassistischen Brandanschlägen und staatlicher Politik. Hierzu ein direktes Beispiel, also ich lese das hier, ich habe das nicht alles wiedergeschrieben, ich muss hier in der Zeitung gucken. Zu Beginn, ich lese das jetzt mal vor, ein Zitat, zu Beginn der Corona-Pandemie geriet ein ehemaliges Kurhaus in Bad Salzuflen in den Fokus von rechten Brandstiftern. Das leerstehende Gebäude sollte beschlagnahmt werden, um darin Geflüchtete unterzubringen, die zur Corona-Risikogruppe gehörten. Zuvor hatte die Stadt Bad Salzuflen dem Deutschen Roten Kreuz Landesverband Westfalen-Lippe die Nutzung des Sophienhaus zur Unterbringung von Geflüchteten unter Androhung von Zwangsgeldern in Höhe von 25.000 Euro untersagt. Durch die Geflüchteten, jetzt wie die argumentiert haben, also die Stadtverwaltung von Bad Salzuflen, durch die Geflüchteten entstehe eine so wörtlich Mehrbelastung. Weiter geht's im Zitat, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zum Schutze der Bevölkerung, in Anführungszeichen, erschwere, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Und jetzt natürlich Beifall von den Nazis, lobende Worte. Hierfür findet Manfred Ruß auf dem extrem rechten Hetzportal BI News, Public Incorrect oder was das heißt, die Stadt wehrt sich dagegen tapfer, wörtlich, sagt er. So der ehemalige Bundesvorsitzende der islamfeindlichen Partei Pro Deutschland. Und auch auf Facebook wurde gegen die Aufnahme von gesundheitlich gefährdeten Geflüchteten mobilisiert. In einem Post des AfD-Kreisverbands Lippe vom 9. April 2020 heißt es, das beschlagnahmte Sophienhaus kann somit schnell zu einem Quarantänelager voller Infizierter werden. Dies muss verhindert werden. Zitat. Also kurz danach, da war 10.43 Uhr, das sind genau auch Zeitangaben, an diesem 9. April, 12.11 Uhr sind bisher unbekannte Täter zur Tat geschritten. Am Fürstenhof, dem angrenzenden Gebäude, entdeckten Ermittlerinnen drei Gasflaschen, sowie die mit Brandbeschleuniger gefüllt waren. Sowie eine zerbrochene Gasflasche, die mit Brandbeschleunigern gefüllt waren. Dazu einen schwarzen Handschuh, Stofffetzen und über dem Eingang des Gebäudes den Schriftzug »Keine Asylanten«. Offenbar eine Verwechslung, denn das Haus, in dem Geflüchtete untergebracht werden sollten und schließlich auch wurden, blieb unversehrt. Ein ortskundiger Brandstifter wäre das wahrscheinlich nicht passiert. 5 Monate später hat es in Bad Salzuflen, das ist ja passiert, erneut gebrannt. Am 18. September 2020 zünden die Brandstifter einen PKW an, den sie zuvor mit einem Hakenkreuz beschmiert hatten. Jetzt aber die Staatsanwaltschaft Detmold, die zuständig war, die erklärt einen rechten Hintergrund des Brandes, obwohl da ein Hakenkreuz gemalt wurde, für nicht fernliegend. Auf die Frage, ob es in Bad Salzuflen und Umgebung eine aktive rechtsextreme Szene gäbe, teilte die Staatsanwaltschaft Detmold mit, natürlich gibt es auch im Kreis Lippe und in den angrenzenden Gebieten eine rechte Szene. Keine anderen Angaben wollte dazu die Staatsanwaltschaft machen. Hier sind noch mehrere Orte aufgeführt, alles in der Region. 20 Kilometer von Bad Salzuflen brennt es seit Jahren in trauriger Regelmäßigkeit. Also es gibt da ständig Brände. Auch in Lübbecke gab es einen Brandanschlag auf eine syrische Familie. Da hat 2019 an einer Shisha-Bar gebrannt. Das erinnert mich also auch an Brandanschläge Anfang der 90er Jahre, wo diese sogenannte Wende war. Da hat es hier in der Region, wir haben ein paar Mal auch dazu Infos verteilt, wir haben da die Meldungen dann gesammelt. Es hat in Ludwigshafen oft gebrannt, andernorts in der Vorderpfalz, in Ludwigshafen und Umland übrigens mehr als in Mannheim. Und diese Brände, fällt mir jetzt wieder ein, ich habe schon mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug erzählen, es waren so viele Brände, dass die Polizei in Ludwigshafen sogar Zettel gedruckt hat, also auf Litfaßsäulen waren Plakate, die haben die auch entsprechende Zettel verteilt, die haben Geld ausgelobt, 5.000 pro Brandanschlag zur Ermittlung. Meines Wissens ist da nicht viel draus geworden. Also die Brandanschläge von damals sind fast alle nicht aufgeklärt. Und in Ludwigshafen ist ja interessant, da habe ich jetzt wieder einen Beitrag zu gelesen, im Rahmen von den Hammerskins, im Zusammenhang mit Hammerskins, gab es im Fernsehen eine neue Geschichte, einen neuen Beitrag, da wurde dieser Malte Redeker mehrfach erwähnt und der Typ hatte ja so einen Laden gehabt. Es gab damals Proteste gegen ihn, aber der ist immer noch aktiv. Bitte.
Ich finde das Problem, das ist richtig, was du gesagt hast, Haru, aber ich sehe noch tiefere Probleme in diesem Zusammenhang, ist, dass die Justiz und die Staatsanwaltschaft bei uns nicht nach Namen nennen, dass die Anschläge von Rechtsextremisten war, sondern ja, vermutet, Brandanschläge und pipapo. Und wenn das zum Beispiel, weil ich nicht so linke Leute oder was weiß ich etwas, dann wird richtig von nach Namen gesagt und das sind Linksextremisten und pipapo. Das heißt, unsere Justiz, das ist meine Meinung, arbeitet immer noch mit dieser rechte Populist oder mit dieser rechte Stadt, weil sie wissen, wer das ist, schon lang wissen sie, aber sie unternehmen nicht.
Eine Ergänzung von mir noch. Ich denke, dass es ein Problem auch dabei ist, nachdem jetzt bekannt ist, welche Rolle mehr oder weniger bekannt ist und die Aufklärung darüber versucht ja zu verhindern, welche Rolle die Geheimdienste in der Naziszene spielen. Und angesichts der unaufgeklärten Brandstiftungen in der Region möchte ich mal behaupten, dass es Geheimdienstkreise gab und die sehr wohl genau darüber Bescheid gewusst haben und es einfach geschehen ließen. Soweit mein Kommentar dazu.
Dazu fällt mir ein, bei einem der Anschläge, der in Ludwigshafen lief, relativ nah am Rathauscenter, da wurde der Brandanschlag, ich war selbst da auf einer Protestdemonstration, der wurde Kurden in die Schuhe geschrieben. Es wurde vermutet, hieß es, das seien Kurden. Es war ein Laden, Lebensmittelgeschäft, was abgefackelt worden ist, was also an Migranten gehörte. Und da haben sie auf einmal Kurden entdeckt als mögliche Täter. Und das kam gleich so früh, dass sie gar nicht das wissen konnten. Es wurde einfach behauptet, um eine falsche Spur zu legen. Ja. Also ich habe das mal wieder mit den Brandanschlägen erwähnt, auch ein bisschen den Zusammenhang. Ich wollte jetzt noch zu was anderem was sagen. Struktureller Rassismus auch bei, und kann man sagen, Neokolonialismus bei Erntehelfern. Da gab es einen größeren Artikel am 6. April dieses Jahres in der Jungen Welt mit der Überschrift Ausgebeutete Feldarbeiter. Spargelsaison, also das ist auch ganz hier in der Nähe, sind wahrscheinlich eine ganze Menge, weil das ja hier eine Spargelhochburg ist, kann man sagen. Ja. Da sind eine ganze Menge Menschen aus anderen Ländern also beschäftigt und zu welchen Bedingungen, das erfahrt ihr gleich, da steht hier ein bisschen was. Überschrift noch, Untertitel, Spargelsaison, Gemüsebauern heuern gezielt Georgier für Ernte an. Sozialversichert sind sie zumeist nicht. DGB und IG Bau kritisieren Praxis. Also die Industriegewerkschaft IG Bau, Bau und Agrarumwelt, die hat von staatlich auch hat das als staatlich verordnetes Sozialdumping bezeichnet, weil diese Arbeitskräfte auch über die Bundesagentur für Arbeit auf Nachfrage praktisch vermittelt werden. Und die Bundesagentur scheint aber wenig zu interessieren, wie die Leute unter welchen Bedingungen sie arbeiten müssen.
Und, zum Beispiel auch die Arbeitszeit Obergrenzen. Verändert wurden.
Die erhalten selten den Mindestlohn von 59 die Stunde und ein Teil des Lohns wird ihnen aber wieder abgezogen von ihrer für die jämmerliche Unterbringung. Das sind Wohncontainer. Da müssen sich die Leute mit bis zu 7 so ein Zimmer teilen. Die Kosten für die An- und Abreise kommen oftmals hinzu, müssen die Leute selber tragen. Die Georgier, steht hier in der Jungweltartikel, müssen zum Beispiel für ihre Hin- und Rückflüge selbst aufkommen, kritisiert die Gewerkschaft. Das müsste aber nicht so sein. Nach einer Richtlinie der Europäischen Union könnte die Bundesregierung den Betrieb auferlegen, die Reisekosten zu übernehmen. Weiterhin, die Saisonarbeiter sollen in diesem Jahr 102 statt 70 Jahre, statt 70 Tage angestellt werden können, ohne dass für sie Sozialbeiträge abgeführt werden müssen. Und wenn Sie, ja, es gibt zwar auch manchmal eine kleine Versicherung, aber die ist so mickrig, Billigangebote für 15 Euro im Monat, die würden nicht das abdecken, was die gesetzliche Krankenversicherung beinhaltet. Und der zuständige Mensch von der Gewerkschaft, einer Schaum, sagt dazu, das kommentiert, die Erntebetriebe versuchen, an den Lohnkosten zu sparen, wie es irgendwie nur geht, um noch höhere Gewinne zu erzielen. Deshalb bezeichne ich das als Neokolonialismus hier in den Metropolen selbst, weil die Leute zu Dumpingpreisen, habe ich ja eben zitiert, da hier arbeiten. Und dann dafür sorgen, dass der Spargel relativ günstig noch für die Konsumenten hierher kommt. Ich wollte noch ein Beispiel für staatlichen Rassismus, direkten staatlichen Rassismus sagen. Muss ich jetzt gerade schnell gucken, wo ich das gefunden habe. Moment. ja, Rote Hilfe und andere Organisationen, ich gehe jetzt nicht auf den Artikel, das ist jetzt zu umständlich, aber ich habe es zusammengefasst. Es geht um Stichwort Death in Custody, Tod im Gewahrsam. Und die haben jetzt ermittelt, eine Gruppe, das ist ganz frisch, also die Gruppe existiert noch nicht lang. Seit 1990 gab es in Polizeihaft Unterkunft, also Polizeihaft, also in Gewahrsam, bei Gewahrsamnahme, wie das heißt, 141, also nachweislich, 141 Todesfälle von schwarzen Menschen, People of Color, von Rassismus betroffenen Personen in Gewahrsam und durch Polizeihaft. Und die Dunkelziffer ist sehr hoch, weil da ja selten da was rauskommt, das wird ja also vertuscht. Wir haben ja, ist ja erwähnt, der spektakulärste und am krassesten Fall, der mir so bekannt ist in den letzten Jahren, das ist der von Uri Jalloh, wo ich auch im Prozess war, wo wir auch in Mannheim schon was gemacht haben und was immer noch nicht aufgeklärt ist, was vielleicht auch nie aufgeklärt wird. Ja? Und nach dem Muster wird ja immer wieder verfahren. Die Opfer sind selbst schuld. Klar, er hat sich ja angeblich selbst angezündet, gefesselt an armen Beinen, also wie das überhaupt vorgeht. Ja, und dass man so dreist, also so dreist, so dumm lügen kann, das ist schon eine Zumutung, finde ich. Also Fazit, der Rassismus, den gibt es auf allen Ebenen, der ist institutionalisiert, der ist strukturell, den gibt es auch bei der Arbeit, bei Beschäftigungsverhältnissen. Mir fällt jetzt ein, ich habe das jetzt nicht direkt präsent, aber so grob kann ich es zusammenfassen. Es kann auch sein, dass ich es beim letzten Mal schon sagte, ein Erntehelfer, und das muss hier in der Region gewesen sein, da war ein besonders heißer Tag, ich glaube 40 Grad oder so ähnlich. Er hatte schon Beschwerden, er sagte, er muss aufhören und er wurde gezwungen, weiterzuarbeiten, ist dann gestorben. Ja, also solche Sachen passieren hier und fast niemand regt sich darüber auf, kann man sagen. Also Fazit ist, wir müssen dem ganzen Widerstand entgegensetzen und ein letztes, das gilt auch für andere Sachen. Ich habe da eine kleine Zusammenstellung, vielleicht komme ich noch dazu. Hinter dem Rassismus steht das Kapital, kann man sagen. Die letzte Ursache für diesen Rassismus ist der Kapitalismus, der gegenüber Umwelt wie Menschen keine Rücksicht nimmt. Und da hat sich also nichts Entscheidendes geändert. Das liegt an uns, die wir halt aber noch zu schwach sind. Wenn wir nicht mehr dagegen halten und mehr Leute werden, dann wird das weitergehen. Ja, erstmal soweit.
Ja, Haru, danke für deinen Beitrag. Du kannst dich ja gerne später nochmal einmischen. Zur Ergänzung vielleicht einfach nochmal der Hinweis auf die Webseite Bündnis gegen Abschiebung Mannheim kommt. Da ist zum Thema institutionalisierter Rassismus der ausgezeichnete Vortrag von Nicole Amouzou zu finden, der Teil eines längeren Webseminars war. Ja, jetzt aber erstmal wieder ein paar Takte Musik und dann weiter mit den nächsten Beiträgen. Putumayo Kids present African Playground. So, Hau hat mich mit dem Stichwort Rote Hilfe noch auf die Idee gebracht, auf der Webseite der Roten Hilfe, zumindest die aktuellen Überschriften vorzulesen. Politische Justiz gegen Antifas, Urteilsverkündung gegen Jo und Dai in Stuttgart steht bevor. Der seit April laufende Prozess gegen die beiden Antifaschisten Jo und Dai steht unmittelbar vor dem Ende. Bereits am 19. Juli werden vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht die Plädoyers vorgetragen und für den 22. Juli wird die Urteilsverkündung erwartet. Dann Bleibrecht für Nazda, Etchewit, Rückner, Anerkennung als politisch Verfolgte. Dann eine Stellungnahme zu dem Versuch des Bundestagswahlausschusses, die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, von der Wahl auszuschließen, mit schmutzigen Tricks gegen oppositionelle Kräfte in Deutschland. Schluss damit. Wie heute bekannt wurde, hat der Bundeswahlausschuss entschieden, dass die DKP nicht an den Bundestagswahlen teilnehmen darf und ihre Rechtsstellung als Partei verloren hat. Dazu werden formal juristische Argumente und Vorschriften herangezogen mit Rechenschaftspflichten und so weiter. Mensch kann gespannt sein auf die Zeit, ob der Bundestagswahlausschuss seine Entscheidung zurücknimmt, wenn die DKP dann die fehlenden Rechenschaftsberichte vorlegen wird. Ich denke, man kann stehen zur DKP, wie man will, aber von meiner Empfindung ist es ein Angriff auf die Linke insgesamt, der auch so beantwortet werden sollte. Weiter Rote Hilfe verurteilt Polizeigewalt auf Großdemo in Düsseldorf. Gestern gab es immer wieder große Demo gegen die Verschärfung des Versammlungsgesetzes in NRW. Schluss mit den Schikanen gegen die Friedensdelegationen. Das wollten wir in der letzten Sendung schon thematisieren. Kam dann ein bisschen zu kurz. Die Schikanen und die Verhinderung dieser Friedensdelegationsreise nach Kurdistan. Dann in Reuterwald hohe Haftstrafen für Aktivisten. Ihr könnt die Pressemitteilungen und Stellungnahmen der Roten Hilfe auf der Webseite Rote Hilfe nachlesen. So, nun nochmal ein paar Takte Musik gegen die Kriminalisierung der Gruppe Jorum und dann weiter mit dem nächsten Beitrag. Jorum en Sevilen, Saki Lari, Karishik.
Nachrichten berichtet, die Taliban hat sich in Stellung gebracht um verschiedene Provinzhauptstädte herum. Wäre wohl jetzt schon in der Lage, mehrere Provinzhauptstädte einzunehmen, wenn sie das wollte. Leute versuchen verzweifelt, sich in Sicherheit zu bringen. Wir haben das ja mitbekommen, gerade in Bezug auf die Leute, die für die Bundeswehr oder für andere ausländische Streitkräfte, die da stationiert waren, gearbeitet haben. Da ist natürlich eine sehr große Angst und Panik ausgebrochen unter diesen Leuten. Ich habe gehört, dass Taliban-Kämpfer völlig offen und ungeniert durch Kabul fahren und die Lage scheint sich von Tag zu Tag zuzuspitzen. Es scheint ja eigentlich ausgeschlossen, dass der afghanische Staat und die entsprechenden Militärs oder Polizei in der Lage sein werden, sich da zu behaupten, falls die Taliban wirklich sich dazu entschließen, zuzuschlagen und jetzt wirklich die Macht zu übernehmen, wobei sie natürlich in vielen Gebieten schon die Macht haben, außer in einigen Großstädten. Und da haben sie sich entsprechend in Stellung gebracht, um auch dort die Kontrolle zu übernehmen zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl. Also das ist natürlich eine extrem bedrohliche Situation, die leider von Tag zu Tag auch bedrohlicher wird.
Eine Studie der Ethnologin Friederike Stahlmann hat sich kürzlich den Menschen gewidmet, die nach Afghanistan abgeschoben wurden. Wie würdest du die Ergebnisse dieser Studie zusammenfassen?
Also das Bemerkenswerte an dieser Studie, die ja doch einen signifikanten Anteil der abgeschobenen Personen ja, erreicht hat oder mit einbezogen hat, nämlich schon über 10%, ist, dass es ja so gut wie keine realistische Chance gibt, sich da eine Existenz aufzubauen oder sich überhaupt auch nur am Existenzminimum zu halten. Also die zum einen die wirtschaftliche Situation ist absolut katastrophal. Die Sicherheitssituation ist sehr, sehr schlimm, gerade für Menschen, die im Ausland waren, im westlichen Ausland gibt es auch eine spezielle Gefährdung, gerade durch die Taliban, dass über die Hälfte der Leute berichtet haben, dass sie von Gewalt oder von Drohungen eben betroffen waren. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Möglichkeit, Unterstützung zu erhalten durch Verwandtschaften oder durch irgendwelche persönlichen Netzwerke und durch Menschen, die man kennt, die funktioniert in aller Regel nicht. Und das ist ja eine Sache, die vom BAMF und von den Gerichten hierzulande anders gesehen wird. Da wird häufig argumentiert, sie haben doch irgendwie ihre Eltern oder sie haben irgendwie einen Onkel oder einen Bruder oder was auch immer, der wohnt, der kann sie ja unterstützen. Und zum einen ist es so, dass diese Menschen ja selber am Existenzminimum leben oder darunter und ums Überleben kämpfen für sich und ihre eigenen Familie und einfach nicht in der Lage sind, dann noch zusätzlich irgendwelche rückkehrenden Verwandten, teilweise entfernten Verwandten auch noch zu versorgen und auch noch, dass der Kontakt dann häufig gemieden wird von der einen oder von der anderen Seite oder von beiden Seiten, einfach weil da auch man potenziell seine Familienangehörigen in Gefahr bringt, wenn man mit dem Stigma des Verräters oder des Übergelaufenen zum feindlichen Ungläubigen eben zurückkehrt. Da kann es eben sein, dass die Verwandten sich in Gefahr bringen, wenn die da diese Person aufnehmen und da zu ihrem eigenen Schutz da keine Unterstützung leisten können, keinen Kontakt haben können, selbst wenn sie vielleicht dazu in der Lage wären, was ja ungewöhnlich ist. Und dass fast alle der Personen, mit denen Frau Stahlmann gesprochen hat, keine Perspektive in Afghanistan sehen. Also von über 100 Personen hat nur eine Person gesagt, dass er vorhat, jetzt längerfristig in Afghanistan zu bleiben. Und ungefähr die Hälfte hat das Land bereits schon verlassen. Das heißt, die sind zu einer erneuten Flucht gezwungen in die Nachbarländer oder sie versuchen, sich nach Europa wieder durchzuschlagen. Und ein ganz erheblicher Anteil von ihnen ist schon auf dem Weg nach Europa oder schon wieder in Europa. Sie hat da eine Karte gemacht, wo da steht, wo sind die Leute gerade. Einige sind im Iran, einige sind in der Türkei, einige in Griechenland, in Serbien und so weiter. Einige haben es sogar bis nach Deutschland zurückgeschafft in der Zwischenzeit. Also da geht ganz klar daraus hervor, es gibt keine Perspektive für die Leute in Afghanistan und sie werden im Prinzip in den allermeisten Fällen, bis auf ganz, ganz seltene Ausnahmefälle, werden sie zur erneuten Flucht gezwungen, weil sie schlicht keine Überlebensperspektive da vor Ort haben.
Was fordert ihr nun konkret angesichts dieser Erkenntnisse, angesichts der Forderungen der afghanischen Regierung nach einem Abschiebestopp und angesichts der aktuellen Sicherheitslage in Afghanistan? Was fordert ihr aus diesen Dingen konkret nun von der grün-schwarzen baden-württembergischen Landesregierung?
Also wir glauben, dass die Argumente für einen Abschiebungsstopp nach Afghanistan jetzt so stark geworden sind, dass man die eigentlich nicht zurückweisen kann. Also wir kritisieren von Anfang an, schon seit Jahren, seitdem die Abschiebungen nach Afghanistan wieder aufgenommen wurden, Ende 2017, kritisieren wir diese Abschiebungen. Die waren aus unserer Sicht in der Vergangenheit auch nicht vertretbar. Sie sind mittlerweile noch viel weniger vertretbar. Und da muss aus unserer Sicht die Landesregierung handeln. und einen Abschiebestopp erlassen. Interessanterweise hat die Bundesregierung vor wenigen Wochen eine Antwort auf eine Bundestagsanfrage der Grünen-Fraktion darauf hingewiesen, dass die Frage eines Abschiebungsstopps in den Kompetenzen der einzelnen Bundesländer liegt. Das ist eine interessante Aussage. Das kann natürlich auch ein Stück weit den schwarzen Peter weiterschieben, so interpretiert werden. Aber sie haben insofern recht, als die gesetzliche Grundlage dafür gegeben ist, in § 60a Absatz 1 Aufenthaltsgesetz, dass eine Landesregierung einen sechsmonatigen Abschiebungsstopp erlassen darf. Das könnte die Landesregierung von Baden-Württemberg machen. Und ich denke, das wäre in der aktuellen Situation auf jeden Fall geboten, weil wir sehen, wie gesagt, wie die Situation sich zuspitzt von Tag zu Tag. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie es in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen aussieht. Also könnte eigentlich jederzeit eine erneute Machtübernahme der Taliban eben vonstatten gehen. Und unter diesen Umständen ist es völlig unverantwortlich, weitere Abschiebungen zu planen und vorzubereiten, so wie das ja scheinbar der Fall ist. Und deswegen fordern wir die Landesregierung auf, hier einen Abschiebungsstopp zu erlassen. Natürlich sollte man auch die Bundesregierung nicht aus der Pflicht entlassen. Das Auswärtige Amt, das von der SPD geführt wird, ist ja dafür verantwortlich, Informationen zu den Herkunftsländern zu sammeln, Berichte vorzulegen, die dann wiederum genommen werden als Grundlage für die Entscheidungen des BAMF und der Gerichte. Und es kann nicht sein, in der aktuellen Situation, die sich von Tag zu Tag so zuspitzt, dass man aufgrund von Lageberichten, die Monate alt sind, jetzt noch entscheidet und Asylanträge ablehnt. Also da wäre auch das Auswärtige Amt in der Pflicht zu sagen, wir müssen jetzt einen neuen Lagebericht vorlegen, der den aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen nach dem Abzug der westlichen Truppen berücksichtigt. Und bis so ein Bericht vorliegt, müsste man eigentlich auch einen Abschiebungsstopp erlassen, weil es eben noch völlig unklar ist oder noch zu beurteilen wäre, inwiefern das zu rechtfertigen ist. Also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die dafür sprechen, dass man zumindest jetzt erstmal Abstand nehmen sollte von weiteren Vorbereitungen von Abschiebungen nach Afghanistan. Besteht natürlich noch, wenn ich keine Hoffnung hätte, dann wäre ich wahrscheinlich fehl am Platz hier oder ohne Hoffnung hält man das nicht lange aus. Natürlich muss man aber auch realistisch sein und nicht irgendwie allzu blauäugig. Natürlich war mir das auch immer klar, dass alles, was da an begrüßenswerten Ansätzen im Koalitionsvertrag drinsteht, dass es nicht alles im ersten Tag umgesetzt werden kann, dass es eine gewisse Anlaufzeit braucht, dass auch viele andere wichtige Themen zu bearbeiten sind von der Landesregierung. Wir haben gleichzeitig natürlich die Situation, dass die Realität nicht darauf wartet, dass die neuen Ministerien und das neue Personal sich irgendwie sortiert und eingearbeitet hat, sondern die Realität läuft ja mit unerbittlicher Härte weiter. Und wir haben zwei Abschiebungen nach Afghanistan gehabt in den letzten zwei Monaten oder beziehungsweise jeden Monat eine gehabt, auch seit der Landtagswahl, wo sich nichts geändert hat. Wir hatten diese sehr umstrittenen Abschiebungen nach Sri Lanka, wo sich Baden-Württemberg auch beteiligt hat. Und bis jetzt ist tatsächlich in diesem Bereich und im Prinzip auch in allen anderen Bereichen, wo Verbesserungen angekündigt wurden, sind da noch keine Verbesserungen erkennbar. Da müssen wir natürlich darauf pochen, dass das nicht alles in der Schublade verschwindet. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es nicht der Fall sein wird, dass da auch ein ernsthafter Wille besteht, bestimmte Sachen zu verbessern. Aber wir sehen eben, dass auch die Zeit drängt und dass da gehandelt werden muss. Und da werden wir auch die Landesregierung immer wieder darauf stoßen. Und die ganze Zivilgesellschaft ist auch gefordert, ihre Landtagsabgeordneten, ihre Grünen und auch ihre CDU-Landtagsabgeordneten darauf zu stoßen, dass hier wirklich ein schneller Handlungsbedarf besteht.
Angesichts der Bitte der afghanischen Regierung nach einem dreimonatigen Abschiebestopp aus den europäischen Staaten nach Afghanistan fordert der baden-württembergische Flüchtlingsrat einen landeseigenen Abschiebestopp und ein Programm zur nachhaltigen Integration und dauerhaften Bleiberechtssicherung für afghanische Geflüchtete. Wir haben über das Thema mit Sean McGinley vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat gesprochen.
Ja, ich wollte nochmal als Nachtrag sagen zum Hungerstreik von Geflüchteten in Brüssel. Da gab es ja eben einen längeren Beitrag vom Alain. 500 sind da im Hungerstreik und die verschärfen jetzt ihren schon wochenlang dauernden Streik. Und ich habe gehört, dass hier in Mannheim ein Infoteil dazu, eine Kundgebung sein soll. Morgen, Montag, 19. Juli. Treffpunkt 17 Uhr Marktplatz. Also wen das interessiert und wer was machen will, kann da hinkommen. Also nochmal, Unterstützung des Hungerstreiks, Solidaritätskundgebung in Mannheim. Also Treffpunkt ist Mannheim, Marktplatz, morgen Montag, 17 Uhr.
Okay, das war's. Jetzt wollte ich noch was sagen. Immer noch Thema Rassismus, habe ich alles aus dieser Zeitung AK, die es ja schon lange gibt. Ich sage nochmal die Nummer, vielleicht kann man das im Internet nochmal nachsehen. Das ist die Nummer 664 vom 20. Oktober letzten Jahres 2020. Und hier habe ich eine größere Geschichte, das ist ein Interview mit der Chana Dicharait, hat in Heidelberg und Berlin studiert, ist jetzt, glaube ich, beim Landesverband in Ulm, gibt es eine Zweigstelle der Beratungsstelle für Teilhabe. Arbeitet die, ja. Ah ne, hier, da hat sie auch gearbeitet, aber sie hat auch schon beim Landesverband Deutscher Sinti in Roma in Baden-Württemberg als Referentin gearbeitet. Und hier geht es um Folgendes. Ein ganz normales Dorf ist die Hauptüberschrift, drunter Brandanschläge. Da habe ich ja eben schon einiges dazu erwähnt. Wie schnell der Hass auf Sinti und Roma in Gewalt mündet, zeigt der antiziganistische Anschlag in Delmensingen. Ein Interview mit Chana Dicharait. Dies Delmensingen ist ein Teil von Erbert. Nicht, dass sie hier im Odenwald, sondern bei Ulm ist dieses Delmensingen. Mensingen. 2800 Einwohner. Wurde am. Da haben im Jahr 2019 französische Bürgerinnen mit Romani-Hintergrund die Wiese eines Bauern angemietet und haben dort Wagen aufgestellt. Und da gab es dann gleich. Proteste und Aktionen von der Dorfbevölkerung. Am 24. Mai 2019 wird eine brennende Fackel auf eine Unterkunft geworfen, antiziganistische Ausdrücke geworfen. Das Landgericht Ulm hat verurteilte 5 angeklagt im September 2020 wegen gemeinschaftlicher schwerer Nötigung zur Bewährungsstrafen. Und jetzt wird gefragt, es gibt ja ein Interview zu diesem Vorfall, war den Betroffenen nach dem Fackelwurf am 24. Mai 2019 sofort klar, dass das ein antiziganistisch motivierter Anschlag gewesen ist? Und wie geht es den Betroffenen damit? Und da heißt es, dass interessant ist das deswegen, die Staatsanwaltschaft hat zwar in diesem Fall, man könnte sagen, fast ausnahmsweise gut reagiert, hat das als antiziganistische Tat eingestuft und hat eine Anklage auf den Weg gebracht wegen versuchten Mordes. Aber was da vorher gelaufen ist, das ist mal wieder typisch, das Übliche. 15 Minuten, nachdem die Personen angekommen waren, bekam der Vermieter der Wiese angeblich einen Anruf vom Ortsvorsteher, der gesagt haben soll, dass es Beschwerden aus dem Dorf gab. Und das will ich jetzt nicht alles erzählen. Nachher hieß es, die Polizei hat dann gesagt, bei dem Dorfvorsteher war es so, also die haben sich da gegenseitig ein bisschen versucht rauszureden und sich die Schuld gegeben. Also einer von denen hat gelogen, entweder die Polizei oder der Ortsvorsteher. Und dann ist es so gewesen, dass, und jetzt ist der Ablauf interessant, nach diesen Anrufen war jetzt die Frage dazu zum Hergang, wie ging es denn weiter im Interview? Dann hat diese Frau Dichereit, die sich da informiert hat, gesagt, hat es dann erzählt, es ist immer noch Tag 1 der Ankunftstag. Einer der Angeklagten fährt zu der Wiese hin und fotografiert die Wohnwagen ab. Die Fotos schickt er dann in eine Fußball-Chatgruppe und schreibt sowas wie, in Delmensingen sind Z mit Sternchen, Sternchen. Am Abend trifft sich dann eine Gruppe von Jugendlichen, um bereits erste Vertreibungsaktionen vorzubereiten. Zuerst wurde ein Böller auf die Wiese geworfen und dann ein Schild abgelegt. 115 steht für Erbach, bleibt deutsch. Also so ein Kürzel. Wieder ein paar Tage später wurde ein stark verwester Schwan an derselben Stelle abgelegt. Und dann, einen Tag vor dem Dorffest, flog diese brennende Fackel. Man kann hier richtig sehen, wie die Eskalationsstufen waren. Wie war die Stimmung im Dorf? Frage. Antwort. Die Menschen auf der Wiese wurden als Roma klassifiziert und waren laut Zeugenaussagen, Aussagen der Angeklagten, das Gesprächsthema Nummer 1 im Dorf. Aber wer was gesagt hat, verrät niemand. Aber wir wissen beispielsweise, dass auf der Fußballtribüne negativ geredet wurde. Einer der Angeklagten hat im Prozess ziemlich klar gesagt, Zitat, mein ganzes Dorf ist ziemlich rechts. Und ein anderer meinte, Zitat, wenn Sie nach den Bildern auf meinem Handy gehen, dann können Sie jeden zweiten bei uns im Dorf verhaften, Anführungszeichen. Auf seinem Handy waren unter anderem Bilder von Hitlers Geburtstag oder eine Chatgruppe namens Auschwitz-Fun-Park. So heißt die eine andere Chatgruppe, muss man sich mal vorstellen. Natürlich sind diese Aussagen schwierig, weil Angeklagte versuchen, sich selbst zu schützen. Aber Fakt ist, es war Gesprächsthema Nummer 1 im Dorf und auch der Vermieter der Wiese hat ausgesagt, dass er angesprochen wurde. Auch er hat niemanden direkt benannt. Er hat aber gesagt, dass 60% der Meinung gewesen wären. Also klingt alles nach Stimmungsmache. Ich kürze das jetzt ab. Es wird erinnert in dem Interview an Rostock-Lichtenhagen, wo tagelang sogenannte Zigeuner angegriffen worden sind. Und es ist hier so gewesen, dass die Leute tatsächlich vertrieben wurden. Es hat allerdings ein Urteil gegeben. Und die Frau Dicherei, die hier interviewt wurde, sagte, das war ihres Wissens das erste Urteil, wo überhaupt jemand, der eine rassistische Aktion gegen Romani gestartet hat, verurteilt wurde. Also sonst ist bis jetzt überhaupt niemand verurteilt worden. Also das ist schon hart. Vor dem Hintergrund fällt mir gerade ein, dass die Zahl weiß man nicht genau, schwankt zwischen 300.000 und 500.000 Menschen, Romani, Sinti, sollen im Faschismus ermordet worden sein. Also eine Riesenanzahl und dann das, also da müsste man erwarten von diesem Staat, dass er da viel stärker vorgeht gegen Antiziganismus. Aber das macht er ja nicht. Okay. Also ich wollte noch was sagen zu dem, haben wir eben zusammen darüber gesprochen. Es gab auch einen rassistischen Mord in Tschechien. Und da ist ein Mob, Anlass weiß ich jetzt nicht mehr, ist aber unwichtig, wenn man im Vergleich zu der Tat, die da passiert ist, da ist wieder ein rassistischer Polizist, hat dann ein Sinti oder Roma auf die gleiche Weise umgebracht wie der George Floyd, nämlich also ihm den Hals zugedrückt, minutenlang. Also man sieht, dass solche schrecklichen Taten auch wie irgendwie für die entsprechende Einstellung für diese potenziellen Mörder dann also eine Art Vorbildcharakter haben, Muster, nach dem sie dann vorgehen. Ja, und ich weiß nicht, ob da überhaupt was passiert ist inzwischen, ob der festgenommen worden ist oder sonst was. Jedenfalls ständig müssen Menschen aus diesen Minderheiten, die rassistisch verfolgt werden, und das dauert ja schon ewig lange, müssen damit rechnen, dass ihnen was passiert, wenn sie als solche identifiziert werden. Ja,
ja, zu dem polizeilichen staatlichen Mord in Tschechien, denke ich, wird weiterhin die Forderung stark sein, vollständige Aufklärung und Bestrafung der Täter. Wie weit das durchsetzbar ist, wird sich zeigen. In Bezug auf den Kampf gegen Antiziganismus gab es letzte Woche eine Pressekonferenz im Innenministerium. Der Zentralrat der Sinti und Roma war auf einer Pressekonferenz zusammen mit Innenminister Seehofer. Seehofer hat sich fast die Zunge abgebrochen. Genauso, wenn er das Wort Rechtsextremismus in den Mund nehmen muss und angesprochen auf die Frage, ob es nicht doch angemessen wäre, sämtliche Abschiebungen von Roma sofort zu beenden, hat er diese Aufforderung verneint. Nein, dazu wäre er nicht bereit. Soweit zum Thema Antiziganismus und tatsächlichen Realitäten des Antiziganismus. Nun noch zu dem Thema, wie angekündigt, Stellungnahme zur Verwässerung des Lieferkettengesetzes, eine Stellungnahme von Johannes Tauber im Zusammenhang der Veranstaltungen des AK Kolonialgeschichte. Im Augenblick gibt es technische Probleme mit dem Laden von diesem Beitrag. Ich versuche das mal, spiele den nächsten Beitrag und versuche den Beitrag über das Archiv der Freien Radios Net abzuspielen. Augenblick. Jetzt also zuerst mal der Beitrag zusammengefasst. Bericht von Tobias Pflüger über die derzeitigen Kriegseinsätze mit den Forderungen, alle Kriegseinsätze der Bundeswehr zu beenden. Es gibt jetzt an der Stelle auch ein technisches Problem hier mit dem Player. Da spiele ich jetzt noch ein paar Takte Musik und guck mal, ob ich noch einen der Beiträge über das Archiv der Freien Radios senden kann. Musik Putumayo Presents Acoustic Arabia.
حزين دوني بريدك
Also in Bezug auf den auf die Kritik des Bündnisses Gerechter Welthandel, die Kritik von Johannes Tauber, vorgetragen auf einer Veranstaltung des AK Kolonialgeschichte Mannheim in der Abendakademie über die Kolonialgeschichte, auch in Bezug auf Mannheim, Speisefette und Kautschuk und so weiter. Könnt ihr bitte auf die Seite des AK Kolonialgeschichte gehen und dort diesen Vortrag einschließlich der Kritik von Johannes Tauber nachhören. Ich habe hier gerade ein technisches Problem mit dem Player. Ein Teil des Beitrags gegen die Kriegseinsätze und mit der Forderung, alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden. Ein Teil dieses Beitrags werde ich jetzt noch senden als Abschluss der Sendung.
Letzte Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, 18. Wahlperiode, und wir hatten wieder mal eine Reihe von Sommersitzungen und verlängerten Sitzungen und Themenbereiche im Militärbereich, die es in sich hatten. Dienstagabend Sondersitzung des Verteidigungsausschusses, offiziell drei Themenbereiche. Kommandospezialkräfte, Abschlussbericht über die ganzen rechten Vorfälle und den ganzen Mist, der dort gelaufen ist. Das kommt in einem extra Video. Und dann sollten wir über die beiden Stand-Auslandseinsätze Afghanistan und Mali unterrichtet werden. Zu Mali kam es nicht, aber da kommen wir gleich dazu, sondern zu Afghanistan. Afghanistan ist so, dass die Bundeswehr jetzt ihren Abzug quasi zu Ende führt und wir ja auch dazu nochmal eine extra vereinbarte Debatte am Mittwoch im Bundestag hatten. Für die Linksfraktion sprach unser Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch. Das politisch Zentrale ist, die Bundeswehr zieht aus Afghanistan ab. Das weiß sie, warum sie dorthin geschickt wurde.
So, die Zeit ist jetzt wieder zu knapp für alles, was ich vorgesehen hatte. Ich möchte zwischendurch noch, Haro möchte noch einen Termin in Bezug auf das Thema Abschaffung des Asylrechts bekannt geben. Zwischendurch von mir noch einige Webseiten und Sendungsempfehlungen. Wie immer, Lebernet, Heiße Telepolis, Junge Welt, Neues Deutschland, Informationsstelle gegen Militarisierung, German Foreign Policy und die Sendungen Latino im Bermuda-Funk und die Sendung Haltestelle Iberoamerika und die Sendung Orsino von Querfunk Karlsruhe. Ein Artikel möchte ich noch darauf hinweisen, kann ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, von Joachim Guillard auf der Webseite HeißeTP zur Rolle der Grünen Partei auf Bundesebene, Menschenrechtsinterventionismus der Grünen, der NATO und einer starken transatlantischen Allianz verpflichtet, in Anführungszeichen. Eine längere Untersuchung, wie die Grüne Partei weitere Positionen verändert, um mit der CDU regierungsfähig zu werden. Und nun noch der Termin.
Ja, ich hab zwei Termine noch. Morgen weiß ich nicht genau, wann das ist. Da gibt es einen Online-Vortrag. Thema ist 70 Jahre Genfer Konvention, die ständig mit den Füßen getreten wird. Und könnt ihr euch anmelden bei Medico International. Dann kriegt ihr einen Link und dann könnt ihr das euch da einklinken. Der zweite Termin ist, das ist eine Veranstaltung in Mannheim am 22. Juli, also auch nächste Woche, und zwar in der Justus-Liebig-Schule um 19 Uhr. Die Schule ist an der Neckarpromenade Nummer 42, fange ich an zu stottern, also Neckarpromenade 42. Und das ist der Referent für Migration, der Herr Blechinger vom Diakonischen Werk Baden. Und der sagt was zu Migration und Flucht, zu den neueren Entwicklungen. Also sicher wichtig.
So, das war die Sendung Grenzenlos vom Juli 2021. Noch eine Entschuldigung, dass es ein paar Überschneidungen gab bei der Musik und dass nicht alle Beiträge so geklappt haben wie vorgesehen. Und trotzdem, ciao, bis zum nächsten Mal.
Gegeben. Da ist es so, dass im Ausschuss die Ministerin nochmal versucht hat, zuzusagen, quasi, dass da jede Person, die betroffen ist, irgendwie die Möglichkeit haben wird, auch zu späteren Zeitpunkten. Ich sag's mal so, wir haben es gehört.